Wir haben ja letzten Sonntag davon gehört, dass Gott mit Abraham seinen Bund ganz festmacht. Er gibt ihm das Zeichen der Beschneidung. Er ändert den Namen von Abraham und Sarai in Abraham und Sarah. Und in dem Einstieg in unserem Kapitel 18, wie viel Zeit da vergangen ist, wissen wir nicht. Aber wieder einmal ist es so, dass es heißt, der Herr erschien Abraham. Nur, dass es diesmal einfach deutlich anders ist wie die Male zuvor. Ich lese uns mal Kapitel 18, die Verse 1 bis 3. Und der Herr erschien ihm bei der Terebinde von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er hob seine Augen und sah, siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte, Herr, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gehe doch nicht an deinem Knecht vorüber. Gott erscheint Abraham in der Gestalt von drei Männern. Diesmal bekommen wir gesagt, wie Gott denn Abraham erscheint. Bisher war das ja immer im Verborgenen geblieben. Und was liegt näher, als bei drei Männern an die Dreieinigkeit zu denken, nicht? Wir haben den Gottesdienst begonnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn da drei Männer stehen, dann drängt sich dieser Gedanke förmlich auf. Und ich denke, das ist auch zulässig und es ist auch richtig, das so zu sehen. Der Gott, der einer ist und doch in drei Personen sich in der Bibel beschreibt und offenbart, der zeigt sich auch hier in aller Deutlichkeit. Und die Spannung, wie das sein kann, dass es ein Gott ist, der einerseits einer ist, und das bezeugt die Schrift ja ganz klar, und doch auf der anderen Seite drei Personen, diese Spannung, die wird hier sofort deutlich. Denn in Vers 1 heißt es, dass Abraham seine Augen aufhebt, er sitzt da unter dem Baum, nicht, das ist sehr warm, er hebt die Augen auf und sieht drei Männer. Und er läuft auf sie zu und als er dann vor ihnen steht, spricht er, Herr Adonai, wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann geh doch nicht einfach weiter, sondern bleibe hier. Also spricht Abraham, obwohl er auf drei Männer zuläuft, sie in der Einzahl an. Er spricht im Singular. Und dann wechselt er aber sofort, denn er sagt dann weiter, man hole doch ein wenig Wasser und dann wascht eure Füße und ruht euch unter dem Baum aus. Und dann ist er plötzlich wieder bei diesen dreien. Und dieser Wechsel zwischen Plural und Singular, das ist etwas, das zieht sich durch 18 und 19, zieht sich das hindurch. Auch Lot spricht so mit den Engeln, die nach Sodom kommen, einmal in der Einzahl, dann wieder in der Mehrzahl. Und in diesem Kapitel 18 und 19, da offenbart sich Gott als der Verheißende, als der Retter und er offenbart sich auch als der Richter und der Gericht übt und straft. So kann man diese drei Personen beschreiben, weil Gott sich hier eben so offenbart. Als der Verheißende, weil er im Kapitel 18 die Zusage eines Kindes an Abraham und Sarah erneut wiederholt, aber diesmal macht er sie ganz konkret. Er sagt, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Endlich macht Gott es ganz konkret. Er sagt, nächstes Jahr ist es soweit. Nächstes Jahr habt ihr einen Sohn. Und Gott offenbart sich im Kapitel 19 als der Retter, weil er vor der Vernichtung von Sodom und Gomorra Lot und seine Familie aus dieser Stadt herausrettet. Und in diesem Zusammenhang erscheint Gott auch eben als der Richter über Sodom und Gomorra, der es dann auslöscht. Und Gott tut das nicht einfach willkürlich, er tut es nicht einfach so im Affekt, sondern er geht vorher hin und untersucht den Fall. Gott spricht mit Abraham darüber. Sie stehen da, diese drei Männer und Abraham, und sie gucken hinunter in diese Jordanebene und Gott sagt, ich will hinuntergehen und will schauen, ob sich es tatsächlich so verhält. Ich will sehen, ob es auch wirklich so ist. Sind diese Leute tatsächlich so böse und so schlecht? Und Gott tut es und spricht das nicht, weil er das gebraucht hätte, weil er das nicht richtig sehen kann, sondern weil er da damit Abraham ein Stück von seinem Wesen, von seiner Person offenbaren will. Dass Abraham diese drei Personen wahrnehmen und sehen kann in Gottes Wesen. Und er tut es auch, um zu zeigen, dass das, was später Mose auch angewiesen bekommt, dass es mindestens zwei Zeugen braucht, dass Gott eine Anklage annimmt und sagt, jawohl, das hier, das ist ein Unrecht, was hier geschieht. Verhält es sich wirklich so? Stimmen die Berichte? Gibt es jemanden, den man retten kann? Denn das ist das, was Gott gerne tut. Er will viel lieber richten, als erretten, statt richten zu müssen. Ja? Am Retten liegt ihm viel mehr, als daran hinunterzugehen und zu sagen, so, jetzt muss ich das hier auslöschen. Und so geht es in unserem heutigen Abschnitt sehr stark um Abraham und seine Beziehung zu Gott und Lot und seine Beziehung zu Gott. Und das ist der Schwerpunkt, den ich heute setzen möchte. Und ich habe einfach mal oben drüber geschrieben, wem möchte ich gefallen? Wem möchte ich gefallen? Und ich lade euch ein, an diesen beiden Männern eure persönliche Beziehung zu Gott zu reflektieren. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Abraham und Lot an Gott glaubten und damit anfingen, in Beziehung zu diesem Gott zu leben? Nun, bei Abraham ist das relativ klar beschrieben. Abraham wurde von Gott direkt angesprochen. Gott, so wie es, denke ich, vielen von uns gegangen ist, Gott ist derjenige, der die Initiative ergreift. Gott ist derjenige, der auf Abraham zugeht und ihn anspricht und ihm sagt, geh dahin, wo ich dich führen werde, das Land, das ich dir zeigen werde, dorthin zieh. Verlasse deine Heimat. Das wird knapp und nüchtern im Kapitel 11 beschrieben. Da haben wir gar nicht viel drumherum, was wir da erzählt bekommen. Und Abraham geht und er lässt sich auf diese Beziehung mit Gott ein. Abraham folgt der direkten Wegweisung Gottes. Und was lesen wir von Lot? Da lesen wir gar nichts. Da wissen wir überhaupt nichts eigentlich von ihm an diesem Punkt. Von Lot wissen wir nur, er lief in der Spur Abrahams. Er ging einfach mit Abraham mit. Lot hätte auch genauso bei seinem Großonkel bleiben können. Das wäre kein Problem gewesen. Er wäre dann eigentlich bei seiner Sippe geblieben. Er hätte da mehr von seiner Verwandtschaft und von den Menschen, die er kannte, um sich herum gehabt. Aber es heißt, Lot ging mit. Abraham nahm ihn mit. Und so folgte Lot Abraham einfach so. Und wie ist das bei dir? Hast du da eine persönliche Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen? Hast du die Frage Gottes an dich, ob du ihm nachfolgen und an ihm glauben willst, in deinem Herzen gespürt und sie bewusst mit Ja beantwortet? Oder ist es so, dass du vielleicht schon länger sogar hierher in den Gottesdienst oder in die Atempause oder in irgendeine andere Veranstaltung kommst, in den Jugendkreis, weil jemand dich eingeladen hat? Und du kommst halt einfach so. Ist ja nett, ist immer schön, ist immer interessant, gute Gespräche. Gegen Gott hast du vielleicht auch gar nichts, ist auch gar nicht so schlecht, hörst du dir gerne an. Aber hast du eine persönliche Entscheidung getroffen? Hast du dich klar dazu gestellt, wie du zu diesem Gott stehen möchtest? Und dann lade ich dich ein, heute eben diese bewusste Entscheidung zu treffen. Jemand zu werden, der von einem, der halt mitgeht oder eingeladen wurde, zu jemand zu werden, der ganz bewusst mit diesem Gott unterwegs ist und auf diesem Weg ist durch dieses Leben. In der Vorbereitung fand ich es einfach auch spannend, diese Unterschiede zu sehen zwischen diesen beiden Männern, wie ihr Glauben war, wie sie ihren Glauben lebten und welche Auswirkungen das eigentlich in ihre Familie und aber auch in ihr Umfeld hatte. Und diese Unterschiede, die werden so richtig deutlich erst in dem Moment, als klar ist, dass Lot und Abraham nicht mehr miteinander unterwegs sein können, weil ihre Herden so groß sind und es einfach immerzu nur Schwierigkeiten gibt zwischen ihren Hirten und so weiter, und sie sich entscheiden, sich voneinander zu trennen, und Abraham Lot diese Wahl überlässt, wohin er denn gehen möchte. Abraham lebte die ganze Zeit als Halbnomade in Zelten. Er bleibt zwar auch länger an einem Ort und hält sich dort länger auf, aber er wird nie richtig sesshaft. Abraham bleibt beweglich, er bleibt bereit aufzubrechen zu jeder Zeit, um Gott folgen zu können, dahin, wo er ihn hinruft. Und Lot ist am Anfang auch in dieser Selbstständigkeit und in dieser Beweglichkeit unterwegs. Und er wählt dafür eben diese Jordanebene. Er schaut da hinunter, er sieht das viele Grün, er sieht das viele Wasser. Und es heißt in 1. Mose 13, Vers 10, dass das wie der Garten Gottes war. Nicht so. So wie das wohl am Anfang mal war. So standen sie da und guckten hinunter und haben sich vorgestellt, so muss das mal gewesen sein, als es diesen Garten gab. Beste Bedingungen für Viehherden, beste Lebensbedingungen für seine Familie und für alle, die mit ihm unterwegs waren. Aber statt im Zelt leben zu bleiben, so wie Abraham, und umherzuziehen und diesen Überfluss und dieses gute Land zu genießen, stattdessen wird Lot Stück um Stück zu einem Stadtbewohner. Ich denke nicht so auf einmal, sondern so allmählich. Es heißt, er zog dann bis nach Sodom, zog er dahin. Und so wählte er dann irgendwann Sodom als seinen Wohnort und ließ sich dort in dieser Stadt nieder. Und das, obwohl eigentlich schon lange klar war und ihm bestimmt klar war, dass diese Leute dort in Sodom aus Gottes Perspektive sehr böse waren und sündig. In Kapitel 13, Vers 13 wird es über Sodom ganz klar gesagt. Und das hat für mich die Frage aufgeworfen, wie verwurzelt bin ich eigentlich hier so in meinem Leben? Wie sehr lebe ich in diesem Hier und Jetzt und nicht wie ein Abraham? Ja? Wie sehr ist das alles schön hier so mit dem Haus und der Gemeinde und dann ist man da so in seinem Kreis und es ist alles gut, wenn man so unterwegs ist. Wie wenig beweglich bin ich eigentlich an diesem Punkt? Und wie sehr bin ich wie ein Abraham, der auf uns übertragen diese Sehnsucht im Herzen hat, dass Jesus wiederkommt? Ja, Abraham lebte mit dieser Sehnsucht im Herzen, dass er die Stadt Gottes erwartet. Das ist etwas, was im Hebräerbrief uns gesagt wird von Abraham, als von diesen Glaubenszeugen die Rede ist. Da heißt es dann von Abraham, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das war seine Haltung. In dieser Haltung stand und lebte Abraham, zog er umher mit seinen Zelten. Abraham blickt nach vorne und eben nicht auf das Jetzt. Und Lot dagegen, der war verwurzelt in dieser Stadt, in dem Jetzt, in diesem Umfeld, das er da hatte, was auch immer ihn da so angezogen hat, in diesem Wohlstand, in diesen Annehmlichkeiten. Das sehen wir daran, die zwei Engel, als sie nach Sodom kommen, als Gott nach Sodom kommt, sagt er Lot ganz klar, ich bin gekommen, um diese Stadt zu vernichten. Und Lot erkennt diese Männer klar als Boten Gottes, als Gott selbst. Und trotzdem ist es nicht so, dass Lot sofort aufspringt und sagt, dann lasst uns die Koffer packen, auf geht's, los, raus hier aus dieser Stadt. Nein, es ist ganz anders, ganz im Gegenteil. Ja, wir lesen hier in Vers 16, im Kapitel 19, als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand, die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten ihn hinaus aus der Stadt. Und in anderen Übersetzungen steht, dass Gott, also diese Engel, die sie bei der Hand nehmen, hinausführen und sie lassen sie erst draußen außerhalb der Stadt wieder los. Sie halten sie fest, bis sie draußen sind. Und erst als sie draußen sind, lassen sie sie wieder los. Ja, so sehr mussten sie Lot, seine Frau und die Töchter quasi fast schon aus der Stadt zerren, damit sie überhaupt hinausgehen und diese Stadt hinter sich lassen und verlassen. So wie man ein kleines Kind festhält, wenn man über eine dicht befahrene Straße geht, weil man Angst hat, dass es sich losreißt und man es verliert und es irgendwie vors Auto springt. So war das da. Festhalten, bis sie draußen sind und jetzt sind wir draußen und dann loslassen. Unsere geistliche Haltung sollte nicht so sein. Unsere geistliche Haltung sollte so sein wie die von Abraham. So wie es in der Jahreslosung geheißen hat. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So sollten wir da unterwegs sein. Abraham lebte aber auch zu den Menschen um sich herum mit einer gewissen Abgrenzung und Distanz. Er lebte damit auch bewusst seine Berufung, die er hatte, nämlich in der Welt zu sein, aber eben halt nicht von dieser Welt zu sein. Und es gibt einige Situationen, wenn man das so liest und sein Leben betrachtet, die das einfach deutlich zeigen. Und ich denke, eine, die ganz, ganz eindeutig in diese Richtung spricht, ist, dass Abraham für seinen Sohn Isaak keine Frau nimmt von den Völkern um ihn herum. Er schickt seinen Knecht Eliezer zurück zu seiner Verwandtschaft, damit er ihm dort eine Frau nimmt. Eliezer muss ihm das versprechen, dass er das nicht tun wird, sondern dass er dorthin zurückgehen wird und wird ihm seinem Sohn von dort eine Frau holen. Und damit lebt Abraham bewusst anders. Er war bereit, ein Anstoß zu sein. Er war bereit, abgelehnt zu werden an dieser Stelle und dass Menschen vielleicht negativ von ihm dachten. Er bemühte sich nicht, den Menschen um sich herum so zu gefallen und dazu zu gehören mit aller Gewalt. Und trotzdem war Abraham akzeptiert, geschätzt und anerkannt. Trotzdem, dass er so gelebt hat. Sein Leben gab Zeugnis von seiner Beziehung zu Gott. Als er zu den Hethitern geht, um für das Begräbnis von Sarah die Höhle von Machpela zu kaufen, da sitzt er mit diesen Männern zusammen und er geht da ganz taktisch vor. Und dann sagen diese Männer zu ihm, du bist wie der Fürst Gottes unter uns. Das ist das, was wir sehen an dir. Du bist ein Gottesfürst. Dein Leben, das spricht ganz deutlich, dass du dein Leben hingibst an diesen Gott. Wir können sehen, dass Gott dein Leben segnet und dein Gott ist anders als unser Gott. Du bist ein Gottesfürst. Und wenn wir dieses Leben von Abraham auf uns übertragen, dann könnte man natürlich, vielleicht auch so im Ausblick auf Samstag, ja, sagen, naja, so Gott treu zu bleiben, das ist ja nicht schwer. Ja? Also wenn du dich so abgrenzt, wenn du so für dich alleine bleibst, wenn du so dafür sorgst, dass du ja nichts in nichts reinkommst, ja, dann ist das ja auch nicht schwer, Gott treu zu sein. Aber wenn man so lebt, dann kann man ja diesen Missionsbefehl, den kann man ja gar nicht in die Tat umsetzen. Ja, wie willst du denn Menschen erreichen, wenn du nicht zu ihnen gehst, wenn du mit Abstand und Distanz lebst? Wie willst du das denn machen? Na, schau dir doch Jesus an. Jesus war doch bei den Menschen. Er hat mit ihnen gegessen, er saß mit ihnen zusammen, hat mit ihnen geredet, hat ihnen zugehört. Ja, das hat Jesus getan. Er hat mit ihnen geredet, er hat mit ihnen gegessen, er hat ihnen zugehört. Aber trotzdem hielt Jesus geistlich und auch persönlich eine große Distanz zu den Menschen. Als Jesus zum Pascha-Fest geht, heißt es in Johannes 2, ab Vers 23, als er aber zu Jerusalem war, am Pascha, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Jesus vertraut sich den Menschen an dieser Stelle nicht an. Er bleibt auf Distanz. Und wir sehen an dem Leben Jesus, dass es nie sein Ziel war, den Menschen zu gefallen. Und wie sieht das bei Lot aus? Zunächst könnte man sagen, so auf den ersten Blick, Lot ist ein echter Missionar. Das ist der Missionar schlechthin. Er geht genau dahin, wo die Sünde am größten ist. Da, wo Menschen wohnen, die nichts von Gott wissen wollen, da geht er hin. Da, wo klar ist, da kannst du keine Gemeinde gründen, sondern da gibt es nur Leute, die Gott ablehnen, da geht er hin, genau dorthin. Und Lot versucht, in Kontakt mit diesen Menschen zu kommen. Super, total gut, wie er das macht. Es heißt von ihm, als die Engel am Abend nach Sodom kommen, dass Lot im Tor saß. Ja, das war der Ort, wo man unter dem Tag Geschäfte machte und abends trafen sich dort die Männer, sie tranken Tee, keine Ahnung, ob die geraucht haben. Und dann hat man miteinander geredet und hat sich ausgetauscht und da sitzt Lot dazwischen und er versucht, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Im Gegensatz zu Abraham aber versucht Lot, den Menschen von Sodom zu gefallen. Er versucht, dazuzugehören, einer von ihnen zu sein. Und dann versucht er auf der anderen Seite trotzdem gleichzeitig seine Beziehung zu Gott zu leben. Petrus nennt Lot in 2. Petrus 2, Vers 6 ganz klar einen gottesfürchtigen und gerechten Menschen. Jemanden, der seine Seele mit diesen bösen Taten, die diese Leute dort taten, jeden Tag quälte. Er also litt unter dem, was er da gesehen hat. Interessant ist aber auch, dass uns keine klare Aussage über Lots Glauben im Alten Testament bekannt ist. Wie Lot eigentlich da stand in seiner Beziehung, wie Gott das eigentlich gesehen hat. Denn es heißt, am Ende vom Kapitel 19 heißt es, Gott gedachte Abraham und deswegen rettete er Lot. Da steht nicht, und Gott sah das Leben von Lot an und weil er ein Gerechter war, rettete er ihn aus Sodom. Sondern er rettet ihn, weil Abraham mit Gott verhandelt und Gott an Abraham denkt und sagt, okay, ich kenne dein Herz und ich rette deinen Neffen aus dieser Stadt. Wie wir schon gesehen haben, hing Lot und seine Familie, sie hingen an diesem Leben in Sodom und sie wollten das Leben dort nicht aufgeben. Dass Lot den Menschen gefallen wollte, das wird sehr deutlich daran, dass er seine Töchter mit Männern verheiraten wollte aus dieser Stadt. Also ganz anders wie Abraham, der eben genau das nicht wollte. Lot war bereit, das zu tun. Lot wollte sie mit Männern verheiraten, die ihn, also zu ihnen kommt und ihnen sagt, hey, Gott wird diese Stadt zerstören. Die ihn einfach auslachen. Für die ist er jemand, der Späße macht, der sie hochnimmt. Sie nehmen ihn einfach nicht ernst. Mit Männern, die seinen Gott ablehnen und die von seinem Gott nichts wissen wollen. Mit Männern aus einer Stadt, von der Gott sagt, dass diese Menschen so böse sind, dass da nur das Gericht bleibt, dass wir da gar nicht weitermachen brauchen, dass wir da eigentlich am Ende sind. Das ist alles zwecklos. Als Lot die Engel in seinem Haus hat und ihnen Abendbrot serviert, da kommen die Männer aller Altersschichten, aller Gesellschaftsschichten und umringen dieses Haus. Und sie rufen, und Lot soll diese Männer herausgeben, weil sie das Ziel haben, sie sexuell zu missbrauchen. Und sie werden ärgerlich, weil Lot das nicht tut. Und sie versuchen mit Gewalt, dieses Haus betreten zu können. Und Lot geht hinaus und er versucht, zu ihnen zu sprechen. Und er sagt, Brüder, er nennt sie Brüder. Und die Antwort, die er bekommt, ist, was willst du eigentlich von uns? Du bist ein Fremder. Du hast hier gar nichts zu sagen. Du bist ein Fremder und deswegen hast du gar kein Recht, über uns zu richten. Und damit muss Lot erkennen, dass das alles nichts gebracht hat. Sein ganzes Bemühen, diesen Leuten zu gefallen, hat am Ende nichts verändert. Er ist und bleibt, was er ist, ein Fremder. Und am Ende lebt Lot in einer Höhle. Das ist das Ende von Lot. Seine Frau kommt auf dem Weg nach Zoar um, weil sie dem Engel nicht gehorcht, sich umdreht und zurückschaut nach Sodom und erstarrt zur Salzsäule. Und so ist Lot mit seinen beiden Töchtern in der Höhle. Und am Ende kommt es doch dazu, dass seine eigenen Töchter ihn sexuell missbrauchen. Sie machen ihn betrunken und sorgen dafür, dass sie von ihm schwanger werden. Weil sie ihre Zukunft in ihre eigene Hand nehmen wollen. Also steht Lot am Ende eigentlich mit einem großen Scherbenhaufen da. Und nur mit viel Leid und Not. Und ich denke, das Leben Lots, das zeigt uns, dass wir uns entscheiden müssen, immer wieder entscheiden müssen, will ich Gott gefallen oder will ich den Menschen gefallen? Wir können nicht beides gleichzeitig tun. Das geht nicht. Will ich ihm treu sein und ihm folgen oder will ich dieser Welt gefallen und den Menschen? Wo tue ich das, habe ich mich gefragt. Wo tue ich das in meinem Leben? Wo stehe ich eben nicht zu meinem Gott und nicht zu meinem Glauben? Indem ich zum Beispiel lache, wo es eigentlich gar nichts zu lachen gibt, wo das, worüber man lacht, Menschen erniedrigt, Menschen klein macht, Menschen demütigt. Wo schweige ich, statt auszusprechen, was die Bibel, was Gott darüber denkt, damit ich in diesen Diskussionen halt nicht so am Rand stehe oder derjenige bin, der halt wieder eine andere Meinung hat. Wo ich bei Dingen mitmache, die fragwürdig sind und die vielleicht so sind, dass wenn du sie jetzt hier vorne erzählen müsstest, du dich eigentlich dafür schämen würdest. Und das alles, damit ich wegen meines Glaubens nicht ausgegrenzt werde. Damit ich ein Teil einer Gruppe bin. Damit ich auch zu den Coolen gehöre. Damit ich nicht als rückständig oder konservativ, ist ja so ein schönes Wort in unserer Zeit, oder super fromm, spießig, verklemmt, unlustig bezeichnet werde. Wo bin ich so unterwegs? Wo versuche ich eigentlich permanent diesen Spagat zu leben, der einfach nicht möglich ist? Wenn Gott dich heute an diesem Punkt angesprochen hat, dann bitte ich dich darum, dass du ihn um Vergebung bittest, dass du umkehrst an dieser Stelle, dass du zu ihm betest, dass Gott dich verändert. Ignoriere das Sprechen des Heiligen Geistes nicht an dieser Stelle, sondern geh bildlich gesprochen aus diesem Sodom hinaus. Lass dich da heraus retten. Bitte Gott drum, dass das geschieht, was es in Römer 12, Vers 2 heißt, dass deine Gesinnung, dass dein Denken, dass das erneuert und verändert wird, damit einfach klarer wird, was Gott für richtig und für falsch hält. Und bevor ich bete, möchte ich uns noch ein paar Verse lesen aus 1. Korinther 3. Verse, die zwar eigentlich an Lehrer und Leiter gerichtet sind, aber die einfach vom Bild her so schön, so gut zu dem hier passen, weil davon die Rede ist, nicht Gott vernichtet diese Stadt mit Feuer und mit Schwefel. Und Paulus schreibt hier in 1. Korinther 3, ab Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Und das ist, was bei Lot sichtbar wird. Gott rettet ihn da heraus, wie durchs Feuer. Gerade noch so, kurz bevor es zu spät ist. So sollen wir nicht unterwegs sein. Wenn du das siehst in deinem Leben, dann stelle dich da dagegen, kehre um an dieser Stelle. Lebe ein Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Und lasst uns aufhören, zu versuchen, dieser Welt zu gefallen und ihr nach dem Mund zu reden. Das hat keinen Zweck. Und wir sind kein Zeugnis für unseren Herrn. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese beiden Männer. Ich danke dir für Abraham, für Lot. Ich danke dir für dieses Bild, für dieses Sprechen, das du uns da gibst. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der lieber rettet als verurteilt. Und ich danke dir, dass du dafür in diese Welt gekommen bist, dein Leben hingegeben hast, das uns vergeben werden kann und dass wir deshalb alle Zeit, wie auch jetzt, zu dir kommen können und dich um Vergebung bitten. Danke, dass du uns immer wieder auch an der Hand nimmst, dass du uns auch immer wieder versuchst herauszuführen, dass du uns immer wieder begegnest und nachgehst und uns zeigst, wo wir stehen, wie wir mit dir unterwegs sind. Und ich bete darum, dass du das tust, dass du unsere Gesinnung, unser Denken, unsere Ziele, unsere Motivation veränderst, dass sie dem entspricht, wie du bist, dass wir besser erkennen, besser fühlen, spüren und wissen, was gut ist, was dein Wille ist und was eben nicht dein Wille ist. Hilf uns darin. Amen.